DW Menschen und Märkte.
Warum spielt die Börse in Athen verrückt? Warum kauft die EZB Verbriefungen? Wie rechnet sich Europa reicher? Und wie funktioniert erfolgreiche Entwicklungshilfe? Das sind Themen des heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. Wie in allen südeuropäischen Ländern ist auch in Griechenland in dieser Woche die Angst vor der Krise wieder gewachsen. Innerhalb von 2 Tagen sanken die Börsenkurse in Griechenland um 12%. Der Zinssatz für Staatsanleihen stieg auf Werte nahe 9%, nachdem er im Mai noch unter 6% lag. Die griechische Regierung ist daraufhin vorsichtig von ihren Plänen abgerückt, so schnell wie möglich an die Kapitalmärkte zurückzukehren. Thomas Bormann berichtet.
Die griechische Regierung ist vorsichtig geworden. Noch in der vergangenen Woche versprach Ministerpräsident Samaras, Griechenland benötige keine neuen Hilfsprogramme mehr und werde sich Geld auf dem freien Kapitalmarkt leihen, wie jeder normale Staat. Allerdings sind die Zinsen, die Griechenland für Staatsanleihen bezahlen müsste, in den vergangenen Tagen geradezu explodiert. Heute früh lag der Zinssatz über 9%. Experten gehen davon aus, dass jeder Zinssatz über 7% unbezahlbar wäre. Griechenland würde sich an den Zinsen kaputt zahlen. Die Märkte trauen Griechenland also noch nicht zu, ohne Hilfe und ohne Kontrolle durch die anderen Euro-Länder seine Finanzen in Griff zu haben. Auch die Kurse an der Athener Börse waren innerhalb von 2 Tagen um 12% gefallen. Heute ließ die griechische Regierung an die Presse durchsickern, dass Griechenland wohl doch noch länger unter dem europäischen Rettungsschirm bleibt und sich damit auch länger den Finanzkontrollen der anderen EU-Länder unterwirft. Nach diesen Meldungen sind die Börsenkurse in Athen heute Vormittag wieder um mehr als 5% gestiegen.
Thomas Bormann berichtete. Die Krise ist also wieder zurück und damit auch die Erinnerung an die letzte Finanzkrise. Damals waren Verbriefungen in Verruf geraten. Das sind diese verpackten Kredite, gespickt mit faulen Papieren. Sie gelten als eine der Hauptursachen für die schwere Finanzkrise von 2009, die bis heute nachwirkt. Ausgerechnet Verbriefungen will aber die Europäische Zentralbank kaufen, ins eigene Depot aufnehmen, um Banken zu entlasten. Das soll den Banken helfen, an Unternehmen und Verbrauchern mehr Geld zu verleihen und in der Folge endlich für Wachstum zu sorgen. Was für Risiken nimmt die EZB damit in die eigenen Bücher? Ist der Markt der Verbriefungen mit guter Qualität überhaupt groß genug? Oder muss die EZB auch Schrottpapiere kaufen, damit es in der Realwirtschaft vielleicht wirkt? Aus dem ARD-Börsenstudio Ulla Herrmann.
Sie gelten als Brandbeschleuniger der Finanzkrise 2008, warnen Kritiker. Die sogenannten Asset-Backed Securities, kurz ABS-Wertpapiere. Dahinter verbergen sich Kredite, die von Banken zu Paketen gebündelt und als Wertpapiere weiterverkauft werden. Ihren zweifelhaften Ruf gewannen sie durch die US-Hypothekenkrise. Treuherzige Amerikaner wollten sich den Traum vom eigenen Heim gönnen, obwohl sie es sich nicht leisten konnten. Viele Kredite sind geplatzt. Nachwirkungen bis heute.
Fakt ist, dass die Ausfallraten für US-Verbriefungen auch entsprechend hoch sind. Nach dem letzten Report von der Ratingagentur Standard & Poor's liegen wir da bei einer Ausfallrate von 19,3%.
Erklärt Ralf Räbel, er ist Volkswirt und ABS-Kenner bei der DZ Bank. Das Kreditdrama fegte jedenfalls wie ein Buschfeuer durch das weltweite Finanzsystem, riss sogar ganze Großbanken nieder. Trotz des zweifelhaften Rufs dieser Papiere jedoch arbeitet die Europäische Zentralbank hinter den Kulissen daran, den Markt für Verbriefungen wiederzubeleben. Sie will umstrittene Kreditpakete aufkaufen, in der Hoffnung, damit die europäische Wirtschaft anzukurbeln. Ob es hilft, weiß allerdings keiner, räumt auch Volkswirt Ralf Räbel ein.
Ja, das werden wir letztendlich sehen. Ich gehe davon aus, dass es zumindest in Teilen eine Lösung des Problems sein kann, ja.
Er ist zuversichtlich, dass die europäischen Verbriefungen sicherer sind als US-Wertpapiere. Außerdem sollen 2 Ratingagenturen darüber wachen, was der Präsident der Europäischen Zentralbank einkaufen wird. Die Warner kann all das nicht überzeugen. Manche halten den Plan schlicht für wirkungslos, auch für gefährlich. Und Nikolaus Heinen von der Deutschen Bank gibt zu bedenken,
Das sind sicherlich gute Schritte, wenn man darauf bedacht ist, kurzfristig die Stabilität in Europa zu wahren. Langfristig setzen diese Schritte natürlich fatale Fehlanreize. Was die Politik in den Euro-Ländern jetzt braucht, ist ein klarer Impuls, der ihr zeigt, dass es mit Geldausgeben allein nicht getan ist, sondern dass sie endlich das machen muss, worauf wir eigentlich schon seit 4 Jahren warten, nämlich Strukturreformen und den Sparkurs weiterdrehen. Nur diesen Impuls zur Selbsterkenntnis, den gibt es unter dem anhaltenden Niedrigzinsniveau nicht und den wird es auch nicht geben, wenn Mario Draghi immer weiter auf die Gelddruckerpresse drückt.
Richtig glücklich scheint mit der Strategie von EZB-Präsident Mario Draghi eigentlich niemand zu sein. Außer vielleicht Draghi selbst.
Ulla Herrmann berichtete: Wir bleiben in Europa. Das Europäische Statistikamt präsentierte heute die revidierten Zahlen für das Bruttosozialprodukt der EU-Staaten für die letzten beiden Jahrzehnte. Durch eine neue Berechnungsmethodik erhöht sich die Wirtschaftsleistung dabei um durchschnittlich 3,7%. Europa rechnet sich reich. Dazu ein Kommentar von Martin Bohne.
Europa ist über Nacht reicher geworden, zumindest auf dem Papier. ESVG 2010 heißt das wundersame Wachstumselixier. ESVG steht für Europäisches System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen. Und Eurostat hat nun die BIP-Zahlen für die vergangenen Jahre korrigiert. Und siehe da, zusammen mit einigen statistischen Verbesserungen fällt die Wirtschaftsleistung der EU-Staaten über 3,5% höher aus als bisher. Das liegt vor allem an der Behandlung der Ausgaben der Unternehmen für Forschung und Entwicklung. Bislang blieben die unberücksichtigt, jetzt werden sie als Investitionen und damit BIP-steigern verbucht. Gleiches gilt für die Anschaffung von Waffensystemen. Mit Schönrechnerei habe das aber nichts zu tun, sagen die europäischen Statistiker. Man habe sich mit ESVG 2010 nur an den internationalen Standard angepasst. Allerdings durchaus mit handfesten Konsequenzen. Denn wenn die Wirtschaftsleistung höher ausfällt, dann sinkt automatisch die Schuldenrate. Am Beispiel des hochverschuldeten Italien lässt sich das gut nachvollziehen. Das Haushaltsdefizit dort beträgt nun nur noch 2,8% statt 3,0%. Das heißt, es ist weiter weg von der im Stabilitätspakt festgelegten Obergrenze.
Martin Bohne kommentierte: Ob der Staat etwas mehr oder weniger verschuldet ist, ist für viele Afrikaner kein Thema. Für sie geht es erstmals ums Überleben. Entwicklungshilfe sollte die Not lindern, kommt aber nicht immer an richtige Stelle. Die folgende Reportage zeigt, dass die Entwicklungshilfe doch funktionieren kann. In einem Dorf in Kenia haben Bauern, Wissenschaftler und die UN Hunger und Armut den Kampf angesagt. Aus Nairobi, Wim Dornbusch.
Carlos Okot zieht die Stirn in Falten, überlegt und dann strahlt er. Natürlich erinnere ich mich. Du warst schon mal bei uns im Dorf. Ich habe dir alles gezeigt. Wiedersehen in Sauri nach 7 Jahren. Inzwischen ist Carlos 30, verheiratet und hat eine Tochter. Immer noch bewirtschaftet er die kleine Farm seiner Eltern. 2007 sprudelte er geradezu über vor Begeisterung. Vor dem Start des Projekts haben wir 5 Sack Mais geerntet. Das reichte nicht einmal, um die Familie zu ernähren, erzählte er damals. Danach waren es 36. Mit dem Verkaufserlös zahle ich das Schulgeld für 2 Nichten und ich habe noch 20 Sack übrig.
Right now we still have 20 bags in the house.
Inzwischen demonstrieren Carlos Okot und die 65.000 Einwohner von Sauri in Westkenia seit 9 Jahren, dass in einer der ärmsten Regionen Afrikas Wunder möglich sind. Den Anstoß gaben einige Wissenschaftler und die UNO. Sie wollten beweisen, dass Entwicklungshilfe funktionieren kann und haben Sauri als Musterdorf ausgesucht.
The Millennium Villages Project Approach.
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, erklärt Projektleiterin Jessica Masira, die vom ersten Tag an dabei ist. Infrastruktur, Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft. Wir wollen alle Armutsfallen auf einmal beseitigen. Anfangs haben wir massiv Starthilfe geleistet, aber seit einigen Jahren übernehmen die Leute immer mehr Verantwortung und wir ziehen uns zurück. Auch aus dem Gesundheitszentrum kommen Erfolgsmeldungen.
The prevalence was 43%. Früher hatten 43% der Einwohner Malaria, sagt Krankenschwester Violet Apondi. Aber inzwischen ist die Verbreitung auf 13% gesunken. Das simple Geheimnis, alle Familien bekamen kostenlos Moskitonetze. Ein kleines Wunder vollzog sich in der Grundschule. Die Schülerzahl stieg über die Jahre von 400 auf 900. Denn jedes Kind bekommt täglich eine warme Mahlzeit. Die Eltern spenden einen Teil ihrer Erträge. Auf der schuleigenen Farm erwirtschaftete Überschüsse werden in einem Stipendienfonds umgelegt. Der Bauernhof von Carlos Ocott ist heute ans Stromnetz angeschlossen. Die junge Familie hat einen Fernseher. Die Eltern wohnen in einem Haus aus Stein. Sauri, eine einzige Erfolgsstory?
Ja. Anyway, it is not all that good.
Ganz so toll ist es nicht, druckst Carlos herum. Er möchte einen elektrischen Brutkasten für eine Kükenzucht kaufen, ein Gewächshaus für Gemüse bauen, den Rinderbestand erhöhen. Aber all das kostet Geld und Geschenke gibt's nicht mehr. Die Genossenschaft will Konzepte sehen, sagt er, und ich muss jetzt finanziell in Vorlage gehen. Auch Projektleiterin Jessica Massira ist manchmal frustriert. Die bürokratischen Hürden sind hoch. Die Regierung mischt sich zwar in alles ein, aber erfüllt ihre Verpflichtungen nicht. Manche Leute kommen eben erst, wenn das Huhn schon gebraten ist. Und der ungeduldige Jungbauer Carlos hat gelernt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen.
You can think big, but you just start small.
Große Ideen erfordern kleine Schritte.
Das war eine Reportage von Wim Dornbusch. Das war es auch von uns. Lennart Liebhold in der Technik und Zhang Danhong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.